Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, sagt Ihnen Andrea Marti. Schön, dass Sie in dieser Stunde dabei sind und etwas über die heutige Berufungsgeschichte erfahren möchten. Wir sind im Gespräch mit der Schwester Elisabeth aus Polen. Sie wird über ihre Berufung und ihr Apostolat als Frau Mutter von der Missionsschwestern vom heiligen Petrus Klaver in Zug berichten. Ja, herzlich willkommen und ich freue mich auf das Interview.
Dankeschön, freue mich auch.
Elisabeth, du bist seit längerer Zeit schon in der Schweiz. Was vermisst du von Polen, von deiner Heimat?
Das habe ich mir eigentlich nie überlegt und im Grunde genommen denke ich, dass ich nichts so besonders vermisse. Ich lebe hier in der Gemeinschaft, in einer internationalen Gemeinschaft und die Berufung, das Leben der Kongregation, das Apostolat, das erfüllt mein Leben. Natürlich komme ich immer wieder gerne zurück nach Polen, um den Leuten zu begegnen und ich merke, das Leben geht auch in Polen weiter, es verändert sich vieles. Und so, wenn ich jetzt sagen müsste, was ich vermisse, das wäre eigentlich eine vielleicht etwas Nostalgisches aus der Zeiten, als ich noch dort war. Aber eigentlich denke ich nicht viel daran. Ich müsste eigentlich sagen, ich vermisse eigentlich nichts. Das, was ich hier habe zum Leben, was ich lebe, das erfüllt meinen Geist. Und es gibt wenig Platz an das Denken, was es Schönes wäre oder was ich hinterlassen habe.
Nun sind wir ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast über deine Berufung. Ich würde dir einfach mal das Wort übergeben, Elisabeth.
Ja, die Berufung, das ist eine große Geschichte. Das ist eine Geschichte, eben jedes Mal bei jeder berufenen Person, eine Geschichte zwischen Gott und Mensch. Aber die ist immer sehr verankert im Leben, dem Konkreten, was wir als Kinder in der Familie und sonst gelebt haben. Das habe ich sehr stark erfahren. Gott hat mich nicht irgendwo aus den Wolken angesprochen, aber eben im Leben. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen mit 10 Kindern. Meine Eltern waren einfache Menschen, Bauern und Arbeiter, aber sehr gläubige Menschen. Ich kann das so sagen, die waren sehr gläubig und sehr bodenständig. Die hatten ein großes Vertrauen auf Gott und zugleich wussten, die müssen hart arbeiten, um etwas zu erreichen. Sie hatten eine große Wertschätzung eben für das Leben und die 10 Kinder, die sie einfach in die Familie aufgenommen haben, und die wussten, mit jedem Kind, das noch zur Welt kam, ist es mehr Arbeit, mehr Verantwortung und sie nahmen das Kind freudig auf. Meine Eltern haben wirklich nur für uns Kinder gelebt, haben sich eigentlich nichts gegönnt. Ihre Freude war die Freude der Kinder, die Entwicklung der Kinder und eben das Leben der Kinder. Ich bin Zweitälteste in dieser großen Familie. Das konnte ich eben miterleben, den Prozess, dann später die Geburten und die Freude und das Leben. Das hat mich selber sehr geprägt. Von den Eltern in der Familie konnte ich vieles leben, was eben wichtig dann geworden ist, auch in meiner Berufung. Und vor allem eben das Hinschauen auf die anderen, die irgendwie spüren die Not der anderen. Meine Berufung ist eben drinnen in der Familie entstanden und es waren einfach vor den guten Bedingungen, wo ich den Gottesruf wirklich hören konnte. Durch meine Eltern, durch meine Geschwister. Dann natürlich auch die Pfarrei. Der Pfarrer, der uns sehr oft von der Mission auch erzählt hatte, auch vom Ordensleben. Irgendwie war das ganz normal, oder? Wir hatten auch eine Ordensgemeinschaft in der Pfarrei und dort gehörte ich einer Jugendgruppe mit bei den Schwestern, so dass ich eigentlich mehr oder weniger vertraut war mit dem, was die Schwestern leben. Als ich ins Kloster eingetreten bin, musste ich mir sagen, ich wusste wenig. vom Ordensleben. Das Leben kommt dann später und dann entdeckt man eben, was es wirklich ist und worum es wirklich geht. Die Begeisterung eben für ein Leben, für Gott und für die Menschen im Ordensleben, die habe ich ja zu Hause in der Pfarrei und von der Ordensgemeinschaft, die mit uns war, von denen habe ich das irgendwie gespürt, übernommen und dann konnte ich dem folgen. Ja, das war eigentlich das. Ich habe das Glück noch in meiner Pfarrei, als ich 10-jährig war, da war sehr viel gesprochen über die Maria Theresia Leduchowska. Sie wurde damals selig gesprochen. Dann waren noch Feierlichkeiten in der Pfarrei. Und so konnte ich das Werk der Petrus-Glaube-Schwestern eigentlich schon sehr früh kennenlernen. Und mein Pfarrer war ein sehr großer Fan von Maria Theresia Leduchowska. Er hat uns wirklich sehr begeistern wollen und begeistern können für so ein Leben, wie sie geführt hatte. Das waren eben viele Elemente, die dann irgendwie miteinander, aufeinander gegangen sind. Als ich dann ins Lyzeum ging, da wusste ich eigentlich schon, dass ich nach der Matura einfach eintreten werde. Und die ganze Zeit mit dem Gedanken, studieren jetzt was und dann gehe ich eben weiter in die Gemeinschaft.
Wann war der entscheidende Moment, in dem du ganz klar den Wunsch gehabt hast, Jesus konsequent nachzufolgen?
Gespürt habe ich das immer wieder. Entschieden habe ich das Jesus gesagt, nach der Matura, als ich eben das geplante von mir Studium vollendet habe. Da kann ich mich erinnern, bin ich dann in der Kirche gewesen und habe gesagt, gut Jesus, jetzt gebe ich dir mich hin, jetzt leite mich weiter, wie ich es weitermachen sollte. Und du hast mich jetzt begleitet in der Schule, beim Lernen, bei Matura auch. Und jetzt gehöre ich dir. Das erinnere ich mich noch heute sehr lebhaft. Das war für mich irgendwie der Moment, wo ich Ja gesagt habe. Meine Eltern wussten noch nicht, dass ich diesen Entscheid getroffen habe. Aber dann war es eigentlich nur kurze Zeit und bin ich dann eben eingetreten bei den Petrus-Glaube-Schwestern.
Wie war die Reaktion von deinen Eltern und Geschwistern, Freunden?
Die Eltern waren sehr überrascht, fast enttäuscht. Ich kann mir jetzt nachhinein irgendwie das vorstellen und nachvollziehen, auch eine gewisse Enttäuschung. Ich war die zweitälteste und der Rest von meinen Geschwistern sind in der Schule gewesen oder noch nicht in der Schule gewesen. Und vor allem meine Mutter hätte sich erwartet, dass ich irgendwie dann auch eine Stütze sein könnte in weiterem Weg für die Ausbildung der restlichen Geschwister. Also für die Mutter war das vor allem eben aus diesem Grund irgendwie schwierig. Aber ich staunte damals, sie haben dann auch ein wenig geweint und es dauerte 2-3 Wochen, das innerlich verarbeiten mussten, konnten, verarbeitet haben. Und dann haben die mir gesagt, okay, wenn du es weißt, dass das dein Weg ist, dann gehe, wir geben dir den Segen. Und das Vertrauen auf Gott blieb bei ihnen wieder stark und gedacht, wenn Gott das so will, dann wird er auch um uns weiter sorgen. Ich staune wirklich und damals das war eben auch der Moment, wo ich den Glauben meiner Eltern irgendwie so konkret, ganz konkret wieder gesehen habe, gemerkt und ich musste sie wirklich bewundern.
Wie war es dann im Noviziat? Bekamst du dann ausschließlich nur Bestätigungen, dass du das Richtige gewählt hast?
Nicht unbedingt. Die Zeit der Ausbildung als Noviziat ist natürlich eine Zeit des Schauens wieder, des Gebetes und irgendwie einer Prüfung auch, ob der Entscheid der richtige ist und ob der Entscheid wirklich dem Willen Gottes entspricht. Es standen vor mir eben auch Fragen, ob und wie, aber große Zweifel hatte ich nicht. Das war eine Auseinandersetzung mit mir selbst, mit dem, was ich dann immer mehr auch von der Kongregation kennengelernt habe und was eben in Gottes Licht, bei mehr Gebet, wie ich mich selber besser kennenlernen konnte. Eigentlich in jedem schweren Moment, wo ich auch hatte, war das Beispiel meiner Eltern und ihres Glaubens, war für mich eine große Stütze. Und die ist auch bis heute. Als ich die heutige Lesung gelesen habe vom Hebräerbrief, Glauben ist festhalten an das oder feststehen in dem, was man erhofft, dann habe ich sofort an meine Eltern gedacht. So haben sie gelebt. Gut, ich kann das vielleicht jetzt auch sagen, Gott hat ihren Glauben auch gelohnt, wenn man das sagen kann. Aber die Frucht ihres Glaubens sind noch weitere Berufungen in unserer Familie. Ich habe noch zwei Schwestern im Ordensleben. Dein Bruder ist ein Franziskanerpater. Und da bin ich überzeugt, eben, das ist Frucht des Lebens und des Glaubens meiner Eltern und, ja, und dann der ganzen Familie. Es ist wirklich eine Gnade. Meine Eltern wussten es, auf den Willen Gottes zu hören, zu schauen, was das bringt. Und sie waren irgendwie immer so ergeben. Wenn Gott es will, soll es sein. Und der Rest nehmen wir auf uns, was auf uns zukommt, im Vertrauen weiterhin auf seine Hilfe.
Dann hast du dich für diese Kongregation entschieden. Wie ist dein Weg weitergegangen, Elisabeth?
Ich bin eingetreten. Da hat man die normalen Phasen der Ausbildung, der Formation, Aspirantur, Postulat, Noviziat, wo man langsam eingeführt wird in das Charisma, in die Spiritualität der Gemeinschaft, dann natürlich auch in das Apostolat. Das habe ich in Polen gemacht. Wir waren zu dritt, dann zu viert. Zusammen folgten die ersten Gelübde. Das war ein großes Erlebnis eben für meine Eltern wieder und für die Familie, für die Tanten und Onkel, Cousins. Denn solange ich einfach nur im Kloster war, hat man das nicht viel erspürt. Aber dann der Moment der Ablegung der Profess war wirklich zu einem starken Erlebnis des Glaubens auch für die Familie. Und natürlich nach dem Fest kommt das tägliche Leben, die Arbeit, das Gebet und eben langsam der normale Rhythmus, die Arbeit, Gebet und immer eben in dem Blick auf die Mission. Dann habe ich nach 6 Jahren die ewige Gelübden abgelegt, mit dem definitiven Ja für das Leben in der Kongregation. Und so lebe ich weiter und ich muss sagen, ich bin nach wie vor glücklich. Und Gott sei Dank kam mir nie der Gedanke, eben eine Enttäuschung oder ein Gedanke des Verlassens der Kongregation. Gott verschont mich eigentlich in meinem Leben, gibt mir die Gnade und kann ich eben weiter die Berufung einfach leben und realisieren in Freude und Dankbarkeit.
Elisabeth, wie ist es dazu gekommen, dass du in die Schweiz kamst?
Das ist bei uns sehr einfach. Das bestimmt die Generaloberin. Es war einfach notwendig, hier eine Schwester zu Hilfe. Gut, ich habe im Lyzeum schon Deutsch gelernt, konnte ein paar Worte, ein paar Sätze sprechen. Das war eine gute Grundlage und die Generaloberin hat es gefunden, ich könnte da weiter noch die Sprache lernen und eben hier einfach arbeiten können in der Schweiz. Ich hatte nie gedacht, wohin ich gehen würde oder will oder wo ich mich ja, einsetzen könnte. Es ist einfach der Gang der Sache. Das ist für mich so etwas Schönes. Freiheit meines Geistes, mit der ich auch die Gelübde abgelegt habe, kann ich jedes Mal sagen, ja, das wird von mir gewünscht, ich mache es. Und ich empfinde jedes Mal wirklich Freude und eben die Freiheit. Das zu tun, das ist fast ein Paradox. Vielleicht hört man das und versteht man nicht so ganz gut. Einerseits eben der Gehorsam. Ich tue das, was mir befohlen wird. Und zugleich fühle ich mich sehr frei in dem Ausfüllen eines Auftrages. Und das ist eben das Schöne im Ordensleben, denn das mache ich mit Jesus und für Jesus. Und er schenkt mir die Freiheit und die Freude dann. Also die Freude begleitet mich einfach in meinem Leben.
Du bist in der Rolle der Mutter von dieser Gemeinschaft hier in der Schweiz.
Nichts Besonderes. Das mehr, was man als Oberin in einer Gemeinschaft zu tragen hat, das ist die Verantwortung. Ich bin einfach verantwortlich für die Schwestern, für das Haus, für das Werk. Obwohl die Verantwortung liegt nicht nur auf mir. Wir überlegen und übernehmen auch die Projekte und das Leben gestalten wir alle gemeinsam mit der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft. Aber eben die letzte Verantwortung liegt dann auf mir. Manchmal kann das auch schwierig sein, das kann ich sagen.
Was ist schwierig?
Bewusst zu sein, wenn wir jetzt eine falsche Entscheidung machen hier oder wenn schlussendlich nicht etwas klappt, dann muss ich verantworten. Ja, von Menschen, die vielleicht enttäuscht sind oder nicht zufrieden sind, natürlich auch von unseren Generaloberen und so. Da bin ich eben die Person, die das dann tragen muss, die Verantwortung. Und sonst ist eigentlich nichts anderes. Wir teilen das Leben, wir leben das Leben zusammen. Ich mache alles auch, was meine Mitschwestern auch in der Gemeinschaft tun. Es ist eigentlich nichts Spezielles. Und heutzutage eben hat sich vieles verändert. Ich werde auch von meinen Mitschwestern nicht als Frau Mutter oder Schwester Oberin gerufen oder genannt. Ich bin die Schwester Elisabeth hier, einfach Schwester Elisabeth in der Gemeinschaft. Und das finde ich sehr schön.
Wie sieht eure Gemeinschaft aus?
Wir sind hier zu viert. Es ist eine Schwester aus Österreich, eine aus Indien, noch eine aus Polen und ich. In dieser Zusammenstellung sind wir schon seit 9 Jahren hier. Also wir kennen uns schon ja, recht gut. Denn das Leben zeigt uns dann eben die positiven und auch die negativen Seiten, die man in sich hat. Da kann ich sagen, es verbindet uns wirklich sehr, sehr viel. Wir sind, ja, eigentlich kann ich sagen, eine gute Gemeinschaft. Was wir hier tun, das ist das Werk für die Missionen. Alles ist auf die Mission konzentriert. Das heißt, die Verkündigung des Evangeliums, die wir unterstützen wollen und auch viele Menschen dazu begeistern und einladen wollen, es mitzutun, damit der Glaube verkündet wird in der ganzen Welt, natürlich auch hierzulande, das ist sehr wichtig. Und dann eben auch die materielle Unterstützung der Menschen, die in Not leben. Und heutzutage wird die Not nicht kleiner als vor 20 oder 50 Jahren noch. In manchen Aspekten ist die Not noch größer. Und da machen wir uns sehr oft wirklich Gedanken, wie wir handeln sollen, zum Beispiel, wenn wir an die heutige Sklaverei, die moderne Sklaverei, denken. Und da das Denken gehen auch sehr weit, denn schlussendlich sind wir auch irgendwie involviert. Wenn wir einfach von den Produkten schon zum Beispiel irgendwie Gebrauch nehmen, ohne viel zu denken. Und die werden von Menschen gemacht, die einfach gratis eine Arbeit verrichten. Und dann auch eben die großen Geschäfte, die in Westen gemacht werden und zugleich in Afrika. Afrika wird ausgebeutet von den Rohstoffen, aber auch von Sklavenarbeit der Kinder dort. Und das ist alles zu unserem Vorteil und für das Haben, für die Entwicklung, die Bereicherung der einer kleinen Gruppe der Welt geschieht durch Benachteiligung von vielen, vielen in der Welt. Vor allem in Südländern, in den armen Ländern. Bei uns geht es eben um den Wohlstand. Heutzutage, wenn man die Politiker hört, es geht ja nur um den Fortschritt, um den Wohlstand bei uns. Um welchen Preis aber? Die Frage stellt man sich vielleicht zu selten, zu wenig. Und man gebraucht die Güter, die man hier einfach ja, recht günstig auch bekommt, Natürlich frage ich mich nicht, wenn ich eine Tomate nehme oder irgendein Gemüse esse, frage ich mich nicht, wer da gearbeitet hatte und ob er gerecht bezahlt wurde für diese Arbeit. Und dabei ist es eben sehr oft so, dass das schöne Gemüse, was wir auf den Tisch bekommen, auf dem Teller haben, dass das von ungerecht bezahlter Arbeit ist. Und ja, eigentlich müsste man das boykottieren. Man müsste es nicht kaufen wollen, bis man weiß, es ist wirklich gerecht bezahlt worden und dass wir auch gerechte Preise bezahlen. Ja. Und das beschäftigt uns sehr und da fühlen wir uns manchmal wirklich sehr fassungslos und irgendwie weiß man nicht, wie man es machen soll, um die ungerechten Wege irgendwie aufzuzeigen oder durchzustreichen. Es ist uns zwar unmöglich, aber ich denke, und das hoffen wir eben hier alle, durch unser Leben, bescheidenes Leben, auch unser Verzicht auf Sachen, die nicht notwendig sind für den Alltag, durch unser Gebet versuchen wir eben etwas beizutragen, damit mehr Gerechtigkeit in der Welt gelebt wird, in der heutigen Zeit. Konkret hier noch, eben wir geben die Zeitschrift Haus Afrika heraus, mit guten Informationen aus der Welt, aus den Missionsländern. Wir versuchen hier für unterschiedliche Projekte auch finanzielle Mittel zu finden und zu sammeln, um es weiterzuschicken und zu helfen. In diesem Haus gibt es auch ein Afrika-Museum, das vielen Menschen Freude bereitet, wenn sie eben das Schöne aus Afrika sehen. Mit diesen Führungen, mit dem Zeigen vom Afrika-Museum wollen wir den Menschen Afrika, das Schöne aus Afrika vorstellen, damit auch in unserem Denken ein Gefühl kommt, Afrika ist nicht nur Krieg und Elend und Armut und Not, deren wir helfen müssen. Afrika verfügt und über sehr große Ressourcen an Gutem, an Schönem, an Wertvollem und wir können von Afrika, von den Menschen in Afrika sehr, sehr, sehr viel lernen. Wir sind sehr froh, glücklich, dass im Verlauf von vielen Jahren dass diese Sammlung entstanden ist und dass wir die heute auch zeigen können.
Wir sind zurück im Gespräch mit Schwester Elisabeth von den Missionsschwestern vom heiligen Petrus Claver in Zug. Sie erzählt uns ihr Lebenswerk, die Berufung und auch ihr gegenwärtiges Apostolat als Frau Mutter. Wir freuen uns auf weitere Ausführungen, Gedanken von Schwester Elisabeth. Die selige Maria Theresia Ledochowska ist eure Ordensgründerin. Wer war sie?
Die Maria Theresia Ledochowska. Sie war eine Frau schwacher Gesundheit und eines sehr großen Geistes. Ein offenes Herz für Menschen. Eine Pionierin in den Missionsgedanken ihrer Zeit, wo sie aus Laie Als junge Frau, die im Wohlstand gelebt hatte, entdeckte, wir als Getaufte, als Christen, sollten eigentlich das spontane Bedürfnis empfinden, für die Verbreitung des Glaubens etwas mitzumachen. Ihre Berufung, die sie auf dem Hof in Salzburg entdeckt hatte, um den Menschen zu helfen, das war der erste Gedanke bei ihr. Die Sklaven, die damals noch offen noch gehandelt wurden und gelebt haben, gegen die Sklaverei wollte sie wirken. Und mit der Zeit im Kontakt mit den Missionaren hat sie entdeckt, es geht ja nicht nur um die Sklaverei. Viel wichtiger ist es die Verkündigung des Evangeliums. Sie sagte dann in einem Vortrag, die einzige Waffe gegen das ganze Übel der Welt, was man erlebt in jedem Jahrhundert und zu jeder Zeit, die einzige Waffe ist das Evangelium. Für die Evangelisierung Afrikas hat sie sich sehr stark eingesetzt und ihr Wunsch war es, das ganze Europa und die ganze Christenheit eigentlich dazu zu bewegen, dass sich alle dafür einsetzen und engagieren auf Weise und Art, wie es jedem möglich ist. Und sie sagte, Gott erwartet von uns nicht Außergewöhnliches. Er erwartet von uns, dass wir tun, was uns möglich ist. Nichts mehr, aber eben das, was uns möglich ist. Ja, die Maria Theresia, sie hat sehr viel bewegt zu ihrer Zeit. Auch eine Pionierin in der Presseapostolat, selber eine Druckerei gegründet, um eben für Afrika Bücher zu liefern. Denn ihr Gedanke war es eben immer, dass der Glaube und das konkrete Leben die Entwicklung des Menschen, der Gesellschaften. Und sie hatte die Überzeugung, für Afrika die beste Hilfe, die man leisten kann, ist die Hilfe für die Ausbildung und für die Frau. Das waren eigentlich ihre zwei Grund, wo sie eben sich sehr stark engagieren wollte. Das war natürlich der Glaube und dann eben im konkreten Leben der Mensch, die Kinder, die Ausbildung und die Frau. In Afrika ist es ja bekannt, die Frau trägt eigentlich die Last und die Schwere des Lebens und der Gesellschaft, auch wenn sie sehr oft benachteiligt wird. Aber es ist die Stärke der Frau, die Afrika eigentlich gestaltet und entwickelt. Das hat sie eben auch so verstanden und das wollte sie tun. Um ihr Werk zu verwirklichen, hat sie auch eine Zeitschrift zu ihrer Zeit im 19. Jahrhundert. Sie als Frau, eine Zeitschrift hat sie herausgegeben aus Afrika. Und mit dieser Zeitschrift ist sie dann viele eben angekommen mit Informationen, mit konkreten Gesuchen, mit der Einladung zur Unterstützung der Mission. Sie wird genannt Mutter Afrikas. Es sind viele Priester und Bischöfe auch, habe ich gehört, afrikanische Bischöfe, die gesagt haben, den Glauben in ihren Familien und die Berufung, die sie realisieren konnten, verdanken die dem Apostolat von Maria Theresia Leduchowska, also der Unterstützung, die die Mission damals bekommen hat. Und das Werk, eben, dass es wirklich wahr und gut und notwendig war und ist, wird irgendwie jetzt auch bekräftigt und gezeigt, dadurch, dass sich die Kongregation weiter noch entwickelt, dass wir das Werk weiterführen, nicht nur in Europa, aber eben auf 5 Kontinenten, überall, wo es Christen gibt, die man versucht, zu dieser Mitarbeit zu sensibilisieren, zu einladen und dann natürlich auch begleiten und unterstützen.
Wie sieht eure Kongregation aus? Könntest du ein Porträt machen, Elisabeth?
Unsere Kongregation, die wichtigen Punkte im Porträt. Wir leben nach der ignatianischen Spiritualität. Die sagt uns, Gott überall zu suchen, überall zu sehen, mit Gott zu leben, nach den Willen Gottes fragen und den Willen Gottes dann realisieren. Das versuchen wir in unserem Gebet, in unserem täglichen Leben auch zu tun. Das ist die Spiritualität, Unsere Kongregation hat einen missionarischen Geist. Also unser Leben ist wirklich durch und durch von der Mission durchgedrungen. Es ist eben Gebet, Denken, Arbeit, Begegnungen, Gespräche, Tätigkeiten. Das hat einfach einen Titel, das ist die Mission. Das wird in verschiedenen Weisen realisiert, in verschiedenen Ländern und Kontinenten. Wie schon gesagt, auf 5 Kontinenten sind wir tätig, in 44 Ländern. Die Situationen, die Möglichkeiten, die Bedürfnisse sind auch sehr unterschiedlich. Aber überall prägt unsere Schwestern eben dieser Geist, möglichst viele zu informieren über die Situation der Glaubensverkündigung und der Not der Menschen und dann möglichst viele einladen zur Mitarbeit, damit wir dann eben ganz konkret weitere Schritte unternehmen können und was tun. Und dann zum Porträt unserer Gemeinschaft gehören nicht nur Schwestern. Wir sind eigentlich wenige. Nach der letzten Statistik, die ich gelesen habe, sind wir 248 Schwestern in der ganzen Welt. Zum Glück haben wir auch mehrere Novizinnen und Postulantinnen, die auf dem Weg zum Ordensleben sind in der Ausbildung. Aber unserer Gemeinschaft gehören auch unzählige Laien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Freiwillige, Förderer, externe Mitglieder und alle Wohltäter, alle, die mit unserem Werk auf irgendeine Weise auch mitarbeiten, die gehören zu unserer Familie. Die ganze große Schar wird von uns Schwestern dann natürlich ins Gebet auch eingeschlossen und wir empfinden sie als Mitglieder unserer Familie, der großen klaverianischen Familie.
Wie erkenne ich jetzt äußerlich eine St. Klaver-Schwester?
Das ist eine graue Gestalt. Also wir tragen ein graues Kleid mit weißem Kragel und der roten Schnur, die man recht gut sieht. Es ist noch ein guter Kontrast zwischen Rot und Grau. Aber es ist nicht die Schnur ist wichtig, aber die Medaille ist wichtig. Auf der Medaille ist gezeichnet der heilige Petrus Klaver. Von Weitem sieht man das sehr wahrscheinlich nicht. Es ist einfach nur eine Medaille. Aber da kann ich jetzt eben sagen, der Petrus Klaver, der unser Patron ist, ein Jesuit aus dem 16. Jahrhundert, der unter den Sklaven, für die Sklaven in Kolumbien gelebt hatte. Das ist unser Patron. Das ist die eine Seite. Und die Rückseite der Medaille ist ingraviert das Jesus-Emblem, IHS. Und dann sieht man wie 3 Nägel. Und die sollten symbolisieren nicht nur die Jesu-Nägel, in denen er ans Kreuz genagelt wurde, aber auch unsere Gelübde. Das zeichnet uns aus als Ordensschwestern, dass wir alle nach den Gelübden leben, der Keuschheit, der Armut und des Gehorsams. Das haben wir eben auch hier. Und dann die Inschrift auf Lateinisch, das irgendwie des Grundgedankes der Kongregation. Das Göttlichste des Göttlichen ist die Mitarbeit am Heil der Seelen. Das ist aber hier auf Lateinisch Divinorum Divinissimum Cooperari in Salutem Animarum. Das ist der Grundgedanke, der uns eigentlich vereint, alle Petrus-Klaver-Schwestern in der ganzen Welt. Dann tragen wir noch einen Schleier, einen grauen Schleier, auch, der auch als Symbol zu lesen ist, der Zugehörigkeit zu Gott. Ich als Ordensschwester gehöre nicht mir, gehöre Gott in erster Linie und dann eben der Gemeinschaft. So erkennt uns auch in der Stadt, überall wo wir sind.
Schön. Schwester Elisabeth, was möchte in der heutigen Zeit die selige Maria Theresia Ledochowska sagen wollen?
Ich habe hier einige Gedanken aus der Schrift der Maria Theresia Ledochowska mitgebracht. Wir können dann am Schluss vielleicht einen zufälligen Gedanken noch lesen. Das, was sie uns sagen würde, das ist das, was ihr Herz erfüllt hatte und was sie im Leben bewegt hatte zu seinem Engagement. Das ist Wichtigkeit der Weitergabe des Glaubens an Gott. Dann die Wichtigkeit einer objektiven Information über die Geschehnisse in der Welt, in der wir leben. Vor 120 Jahren waren die Probleme etwas anders als heute. Vielleicht manche sind es auch gleich. Sie würde uns sagen, macht die Augen auf und schaut die Welt an und schaut die Menschen an, wie sie leben, auch weit, weit entfernt oder auch sehr nahe. Und versuchen wir, eine gerechte Welt zu leben, zu schaffen, im Glauben an Jesus Christus. Maria Theresia hat gesagt, Jesus ist für alle Menschen da gekommen. Er liebt jeden Menschen. Er will jeden Menschen eben bei sich haben, zu sich ziehen. Und er bedient sich unser, damit wir das Werk eben führen. Der Maria Theresia Duchowska war es sehr wichtig, die Würde des Menschen, jedes Menschen. Darum hat sie gekämpft, als sie sich der Antisklaverei-Bewegung angeschlossen hatte. Ihr ging es um die Größe des Menschen. Und aus dem Glauben heraus, wie sie es gelebt hatte, war sie fähig, auch Schritte zu machen, um das zu verwirklichen. Mir gefällt sehr, was sie einmal an Kindern gesagt hatte. Und die Kinder, das ist aber auch für uns sehr wichtig, sagte 3 Punkte. Lesen von der Mission, sich informieren von dem Leben der Christen, der Kirche in der ganzen Welt. Lieben die Mission. Wenn wir die Mission lieben, werden wir automatisch etwas tun wollen für die Entwicklung der Kirche, für die jungen Christen, für die verfolgten Christen, für die benachteiligten Christen. Und das ist eben der 3. Punkt, dann tun für die Mission. Wenn wir das tun, sind wir Missionare Christi, die den Glauben weitergeben und für die Menschen, für Gott, für die Menschen leben. Dann, was könnte ich noch geben? Gut, wenn jemand Interesse hat, mehr von uns zu erfahren, kann man auf die Webseite auch angucken, www.petrus-klaver.ch. Ich würde auch empfehlen, man kann bei uns bestellen eine Kurzbiografie der Maria Theresia Duchowska, eine hervorragende Gestalt, die uns Gläubigen heute sehr viel zu sagen hat. Und wenn ich noch sage, ihre Wurzeln, familiäre Wurzeln sind auch in der Schweiz, ihre Mutter war ja eine Schweizerin, also es wäre eigentlich sehr empfohlen, dass sie in der Schweiz mehr gekannt wird und mehr geschätzt, und vielleicht könnte sie uns eben auch viele Impulse geben für das christliche, das Glaubensleben heute. Ein Glaubensleben eben, da denke ich jetzt wieder an meine Eltern, einen bodenständigen Glauben. Im Vertrauen auf Gott, auf sein Wirken und dann in Freude an diesem Wirken Gottes teilzuhaben und es auch weiterzugeben. Und jetzt noch einen Gedanken. Wie sollen wir denn jetzt auswählen? Das sind auch Zahlen. Könntest du, Andrea, vielleicht eine Zahl angeben?
17.
17. Okay, dann lesen wir. Das soll uns während des ganzen Lebens zur Richtschnur dienen. Gottes Willen tun. Ist ein schöner Gedanke, aber auch ein schwerwiegendes Gedanke. Gottes Willen tun. Ich frage mich selber jeden Tag, was ist heute der Wille Gottes, das ich tue und wie ich das tue? Und das ist gar nicht so einfach. So möchte ich auch allen Zuhörerinnen und allen Zuhörern den Mut wünschen, nach dem Willen Gottes jeden Tag zu suchen und dann die Freude zu erfahren, wenn man den Willen Gottes wirklich erfüllt hatte, getan hatte. Und so kann ich eben sagen, damit jeder Tag, den wir leben, voll Freude ist und auch von einem großen Inhalt, dass wir uns als Mitarbeiter Gottes sehen, empfinden und es wirklich sind.
Schön, danke vielmals, Schwester Elisabeth. Und auch danke für diese Zusammenstellung der Zitate von der seligen Maria Theresia Ledochowska. Es sind 33. Wieso sind es 33?
Eigentlich ein Zufall. Ich habe einmal einige Zitate gesucht und habe diese herausgenommen. Und eigentlich gestern in Vorbereitung auf das Interview habe ich gedacht, es wäre gut, wenn ich noch die Zahlen hier habe. Da kann man eigentlich leichter auf ein Zitat kommen. Und dann habe ich es gemerkt, plötzlich, es sind 33. Und das war für mich dann eben ein Hinweis, auch diese Lehre, diese Gedanken der Maria Theresia können mir helfen in der Nachfolge Jesu. Die 33 Jahre Lebensjahre von Jesus, wie er sie erfüllt hatte, für unser Heil, um den Willen Gottes zu tun, in Liebe zu Gott, Vater und zu allen Menschen, das sind die Inhalte, die mir auch in diesen Zitaten hier irgendwie gegeben werden und als Hilfe dienen können für das Leben in der Nachfolge Jesu und für das Leben in der Mission unserer Kongregation und der Mission der Kirche.
Herzlichen Dank, Schwester Elisabeth.
Danke Ihnen auch herzlich.
So wünsche ich euch, der ganzen Kongregation und der Gemeinschaft hier in Zug, einfach reicher Gottessegen und viel Freude bei der Verkündigung des Evangeliums.
Danke vielmals und das wünsche ich Ihnen auch ebenfalls von Herzen. Dankeschön. Danke.
Where are you?